Aus der Schöpfungsgeschichte stammt auch der heutige Predigttext. Aus dem 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
Ja, wann hattet ihr das letzte Mal die Erfahrung, dass ihr so richtig an eure Grenzen gekommen seid? Oder auch vielleicht drüber? Vielleicht wisst ihr sofort was, vielleicht ist das was Mentales, vielleicht ist das was Emotionales oder vielleicht auch was Körperliches. Also danke für alle, die gefragt haben. Wir waren im Urlaub und es war sehr schön. Ja, wir waren im Süden. Also ist ja immer eigentlich fast Süden, außer man geht nach Dänemark, Schweden, Norwegen. Aber wir waren in Süddeutschland. Rosel ist jetzt in der Kinderzeit, hat sich gefreut, in ihrer alten Heimat fast. Und wir wandern ganz gerne und ich habe diesmal wirklich gemerkt, ich war nicht vorbereitet auf diese Touren, den ganzen Tag laufen. Wir waren in dieser Wutauchschlucht, vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal dort, angeblich, also ich habe es nicht nachgeprüft, der größte Canyon von Deutschland, wo man wirklich so schöne Felsformationen und wunderschöne Aussichten hat immer und auch sogar verrückte Sachen wie so ein riesiger Mooswasserfall. Also es gibt wirklich immer was zu entdecken in unserem Land. Und aber es war eben auch so, dass es eigentlich immer hoch und runter ging. Also immer Stockwerke hoch, Stockwerke runter, eigentlich den ganzen Tag Treppen laufen. Und ich glaube, die letzten Kilometer bin ich einfach nur noch so, habe mich meinen Körper einfach nur noch lang geschleppt. Und dann sind wir auch zurück in die Ferienwohnung und ich bin einfach eingeschlafen vor Erschöpfung so auf der Couch, weil es völlig drüber über meinen Grenzen. Und wir erleben Grenzen eigentlich nicht oft als was sehr Schönes, oder? Also wir sagen, oh, ich freue mich über diese Grenzen, sondern eher ein Hindernis, oder? Es ist eher so, oh, es ist ein Problem. Ich kann nicht alles wissen. Ich wusste das nicht mit dem Milchreis. Und ich wusste auch andere Sachen nicht. Ich weiß auch ganz viele andere Sachen überhaupt. Ich habe keine Ahnung von ganz vielen Dingen und verstehe ganz vieles nicht. Ich kann nicht alles tun. Ganz vieles kann ich nicht. Und ich kann auch nicht überall gleichzeitig sein, auch wenn dieses kleine Ding in meiner Tasche manchmal mir den Eindruck vermittelt, mit meinem Freund in Australien kurz zu chatten und mit denen und denen zu reden. Ich kann aber nicht überall sein. Und ich kann auch nicht alles werden, was ich gerne wäre und alles ja, sein, was ich möchte. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so ergangen ist, aber ich habe eine sehr überraschende Entdeckung gemacht mit dem Schöpfungsbericht, mit dieser Schöpfung, nämlich, dass das eine richtig gute Nachricht ist für unseren Umgang mit uns selbst. Zu sagen, hey, da sind Grenzen und das ist gut. Also die gute Nachricht entwickelt sich natürlich noch über die ganze Bibel, so eine große Geschichte, aber die fängt schon an den ersten Versen an. Das ist gut, hat Gott gesagt. Das ist richtig gut. Das ist keine Sünde. Eine Grenze zu haben, an eine Grenze zu stoßen, ist erstmal überhaupt kein Fehler, kein Versagen. Also es ist gut, dass du Grenzen hast und ich möchte heute mit euch das tatsächlich so ein bisschen entfalten in so vier Schritten. Also Grenzen sind gut, deine Körperlichkeit ist gut, das gehört irgendwie dazu, denn du bist von Gott eben so geschaffen. Und in Jesus wird dein Menschsein nicht abgeschafft zu einer spirituellen Erhöhung oder irgendwas, sondern es wird erfüllt, also es wird erlöst, zur Geltung gebracht. Deine Geschöpflichkeit wird nicht abgewertet, sondern nochmal eigentlich aufgewertet mit dem Kommen von Jesus. Und deshalb kannst du als Gottes geliebte Schöpfung frei aufleben. Du bist Gottes geliebte Schöpfung. Das will ich mit euch anschauen, diese vier Punkte. Und genau dafür möchte ich jetzt auch nochmal beten. Ja, danke, Herr, dass du der Gott dieser Welt bist, der sich alles im Detail so wunderschön ausgedacht hat und ja, nicht nur eine Farbe, sondern viele Farben, nicht nur eine Blume, sondern viele Blumen, nicht nur ein Typ Mensch, sondern wie wir hier auch sitzen, ganz verschieden. Und ich bete, dass du uns einfach mehr von zeigst, was du dir damit gedacht hast und wo das auch einfach gut ist, das anzunehmen. Auch die Grenzen, die du uns gesetzt hast, hilf uns dabei und hilf uns da auch zu entdecken, die Schönheit darin, die Freiheit darin, diese gute Nachricht, die da drin steckt. Amen. Also zuerst, deine Grenzen sind gut. Also glaubst du diesen Schöpfungsbericht? Glaubst du das, was die Bibel sagt, diese alte Geschichte, die vielleicht zu normal geworden ist, aber irgendwie doch einzigartig und absolut wertvoll? Also glaubst du, Jesus Christus ist der das alles erfüllt hat? Dann kennst du vielleicht auch diesen Gedanken, wenn du das glaubst. Wenn ich genug darauf vertraue, wenn ich glaube, dann müsste ich doch eigentlich über mich hinauswachsen, oder? Dann kann ich doch beten und es gibt neue Kraft und ich kann mehr tun. Mehr für Jesus, mehr für die Kirche, für sein Reich. Dann kann ich mehr dienen, dann kann ich mehr Menschen Gutes tun, Gutes bewirken. Und wenn ich wirklich hingegeben wäre, das ist so diese Sprache, ne? So ein hingegebener Nachfolger von Jesus, also der alles hingibt, dann würde ich meine Zeit einfach auch noch viel besser nutzen. Dann würde noch viel mehr gehen. Also wenn ich so ein Christ wäre, so ein Nachfolger von Jesus, dann würde ich diese Aufgabe auch noch schauen, dann würde ich dieses auch noch erledigen können. Und so liegen nicht wenige von uns, gehe ich jetzt einfach davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, abends im Bett und denken, das habe ich heute nicht geschafft. Und das habe ich auch nicht geschafft. Und hier bin ich was schuldig geblieben. Und diesem Gespräch, da hätte ich noch mal mehr Zeit nehmen müssen, anders reagieren müssen. Also einzelne Situationen, einzelne Aufgaben. Selbstanklage. Kennst du das? Ja, diese wirklich, du sitzt da und oder du liegst da vielleicht schon und wirst so klein. So klein mit Hut. Und ja, Hand aufs Herz, ich scheitere an Gottes Maßstäben. Und ich sitze dann da oder ich liege dann da und sage, oh Herr, vergib mir, das war nix. Ja, absolut. Und das ist Teil auch dieser Geschichte, wie es dann weitergeht nach der Schöpfung. Und dann brauche ich Vergebung. Und Gott sei Dank gibt es die Vergebung. Aber ich glaube nicht, dass all diese Selbstvorwürfe diese Grundlage haben. Ich glaube, dass nicht wenige dieser Selbstanklage eine andere Grundlage haben, nämlich, dass ich vergesse und ich glaube auch nicht, also wie gesagt, sagt es mir, wenn es so ist, ich nicht der Einzige bin, den Anfang der Geschichte. Es geht ja nicht erst in 1. Mose 3 los mit der Sünde, 2 Kapitel später, was wir gelesen haben, sondern es geht mit der Schöpfung los. Kann es sein, dass ganz viel von dieser Selbstanklage damit zu tun hat, dass ich das vergessen habe, dass ich ein Geschöpf bin? Also, hör mir zu, wenn du es auch vergisst, du bist ein Geschöpf Gottes. Das ist gut und das bringt Dinge mit sich. Wir haben das dort direkt gelesen, Speise, also wir brauchen Essen. Das hatte mit den Pflanzen zu tun und den, ne, dem, was wächst, was der Flora, die Gott erschaffen hat. Und natürlich brauche ich noch mehr. Ich brauche Licht. Das macht ja Gott ganz am Anfang. Ich brauche Licht, um zu leben, Wärme, Sauerstoff. Ich bin absolut abhängig von vielen Dingen. Ständig, wenn ich hier stehe, bin ich abhängig, angewiesen, begrenzt. Ich kann nicht hier stehen und in der Michaelis-Passage stehen oder in der Schanze, sondern nur hier. Ich bin begrenzt und das ist gut. Und dann sagt Gott hier in diesem Text, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und ich will gar nicht tiefer jetzt einsteigen, was das alles bedeutet. Es sagt aber erstmal, dass wer du bist, dein Wert, dein Menschsein, nicht davon abhängt, was du alles geschafft hast heute, was du alles noch schaffen kannst, wo du deine Grenzen noch weiten kannst und noch darüber hinausgehen kannst, sondern es ist in was anderem begründet, nämlich, dass du, kurz Zusammenfassung davon in seinem Bilde, ja, du bist Gott ähnlich und von Gott eingesetzt, wie das auch steht in dem Text, den wir gelesen haben, Verantwortung zu übernehmen, das zu pflegen, das zu entwickeln, ja, wie sein Stellvertreter auf dieser Erde, delegierte Verantwortung, damit gut umzugehen und das, was er möchte, zur Geltung zu bringen. So. Also an seiner Stelle, an seiner Stadt, sich um seine Schöpfung zu kümmern. Innerhalb von der Grenzen, die er gegeben hat am Anfang. Und es hört ja nicht auf mit so Dingen wie, ich brauche Sauerstoff, Wärme, Licht, Nahrung, Trinken, Schlaf. Ich brauche Menschen. Also ich bin auf Menschen angewiesen. Ich kann nicht alles selbst. Ich brauche andere. Und das könnte man immer noch so weiterführen. Und eben, ich kann nicht gleichzeitig zum Beispiel die Kinder ins Bett bringen, meine Freundschaften pflegen und noch Nachrichten schreiben, noch meine letzten Aufgaben für die Arbeit erledigen und die Wohnung aufräumen. Das braucht ja alles Zeit. Also ich bin zeitlich begrenzt. Und das ist kein Versagen. Es ist meine Geschöpflichkeit. Und dann kommt der Ruhetag, Sabbat. Wir reden immer wieder darüber und man kann auch ganz, ganz viel über den Sabbat sagen, aber jetzt möchte ich nur sagen, Sabbat, Ruhetag heißt, ich akzeptiere, ich bin ein Geschöpf. Ich akzeptiere meine Grenzen. Ich akzeptiere, es ist auch mal gut. Es ist auch mal Schluss. Es ist auch mal gut, es ist eigentlich schön. Ich würde sagen, der Sabbat ist der Tag, wo wir uns darüber freuen. Auch wenn ganz vieles nicht geklappt hat und nicht fertig ist, das ist gelungen. Hier habe ich auch was geschafft. Ich kann mich freuen. Ich kann was genießen. Ich darf aufhören. Ich darf was Schönes essen. Ich darf schöne Zeit haben mit Menschen, die ich schätze. Ich darf spazieren gehen und Gottes Schöpfung genießen, was auch immer. Ich darf nicht produktiv sein. Das ist eine Freiheit. Oder schlafen. Die Bibel sagt selbst, die redet ja über Schlaf. Zum Beispiel Psalm 4. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Also schlafen als Anbetung. Ich akzeptiere, ich bin nicht der, der immer wach ist, das ist Gott. Ich darf schlafen. Ich bin begrenzt mit meiner Kraft. Mein Körper wird müde. Er braucht Erholung, er braucht Schlaf. Vielleicht wäre das ja dieser Gedanke, das mal rumzudrehen und abends zu sagen, was habe ich heute alles nicht geschafft, was ist liegen geblieben, wem bin ich schuldig geworden, was bin ich schuldig geworden, wo sind, sondern einfach mal zu sagen, wow, wo habe ich heute akzeptiert, dass ich Geschöpf Gottes bin und diese Grenzen eingehalten? Wo habe ich das gewürdigt? Das ist ein ganz anderer Gedanke, aber vielleicht können wir uns den mal stellen. Vielleicht magst du das machen, weiß ich nicht. Und dann kann man sagen, in meinen Grenzen, in meiner Geschöpflichkeit habe ich heute das erlebt und das auch gemacht. Und jetzt darf ich damit aufhören. So hat mich Gott geschaffen, das ist gut. Jetzt aufhören, jetzt schlafen. Und dazu ist auch der zweite Gedanke, wir haben schon darüber gesprochen, deine Körperlichkeit ist gut. Und das ist etwas sehr Faszinierendes, wie ich finde, weil wir haben uns über Jahrhunderte daran gewöhnt und eintrainiert, etwas anderes zu denken. Und das ist nicht einfach weg heute. Nämlich, dass der wahre Kern meines Selbst, wer ich bin, ist meine Seele. Sagen wir doch, oder? Das ist meine Seele, das, wer ich bin, mein wahrer Kern. Aber mein Körper ist nur die Hülle für das Eigentliche, wer ich bin, oder? Habt ihr schon mal so gedacht? Denkt ihr, also könnt ihr das irgendwie in Übereinstimmung bringen? Und dieser Körper ist dadurch zweitrangig, ist dadurch ja nicht so wichtig. Und das kommt irgendwo her, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Das ist Geschichte, das ist Philosophie, das ist Denken der Menschheit. Aber die Bibel erzählt uns eben eine ganz andere Geschichte. 1. Mose, gleich im 2. Kapitel geht es weiter, nochmal über die Schöpfung des Menschen. Und da steht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und da steht Nefesh, da steht dann in der Septuaginta Psyche, da steht Seele. Und wenn ihr das lest, was fällt euch auf? Da steht nicht, und Gott schuf den Menschen aus dem Staub und mit seinem Atem und der Mensch bekam eine Seele. Er erhielt eine Seele von Gott, sondern er wurde eine Seele. Du bist eine Seele, Jens. Das ist der Mensch mit, also ihr kennt mich als Dominik Marx, 44 Jahre alt, lebend in Hamburg, als eine Seele, so wie ich hier stehe. Ich bin niemand anderer, nichts anderes. Wir könnten jetzt noch darüber reden, was passiert beim Sterben. Das ist eine interessante Frage, die lasse ich jetzt weg. Aber es ist nicht so von der Schöpfung her, dass ihr die Seele rausnehmt und der Körper ist irgendwas anderes, sondern die Seele ist körperlich. Die Seele ist materiell, die Seele bin ich, die Seele bist du, das lebendige Wesen. Und das hat gewaltige Folgen, wenn ihr das ernst nehmt. Weil das ist ein ganz anderes Denken, als was viele Religionen und Weltanschauungen in der Geschichte und auch heute haben. Dann ist die materielle Welt und dein Körper heilig, Gottes Heiligtum. Dann ist Schlafen heilig, Gottesdienst, Anbetung. Dann ist Essen nicht nur Nahrungsaufnahme, muss ja rein das Zeug, muss wieder verbrennen und muss ja funktionieren, muss ja arbeiten. Nein, das ist Gott zu feiern. Es ist das, was er möchte. Und Berührung ist ein wichtiges Thema, glaube ich, gerade in so traditionellen Kreisen. Berührung, Umarmung, das ist was Wunderschönes. Liebkosung. Wir haben ein biblisches Buch darüber, ja? Körperliche Nähe. Es, im richtigen Kontext, ja, ist was Wunderschönes. Von Gott gewollt, das zu feiern. Und deshalb ist unser Körper eine tolle Grenze. Ja, wir reden immer wieder über Grenzen, wo jemand eine Grenze vielleicht auch überschreitet. Aber es ist, wer du bist. Es ist nicht irgendwas Unwichtigeres, irgendwas Zweitrangiges, sondern was Gott möchte. Und indem du das annimmst, ihn damit ehrst, ihn damit würdigst, ihn damit anbetest. Und wenn das so ist, wenn der Körper so grundsätzlich wichtig von Anfang an ist, diese Körperlichkeit von Gott gewollt, dann wird die Menschwerdung von Jesus nochmal viel tiefer. Die ist noch bedeutsamer als sie vielleicht ist, wenn du das nicht siehst. Und das ist der dritte Punkt, der dritte Gedanke, wo ich mit euch weitergehen möchte. Dein Menschsein wird erlöst. Ja, denn was macht Gott mit dieser materiellen Welt, mit der Körperlichkeit? Er geht selbst rein. er wird selbst ein Teil davon. Und auch wieder, jetzt könnte man groß die Geschichte aufmachen, was da diskutiert wurde am Anfang. Nicht zum Schein. Er hatte nur einen Scheinkörper. Das war so ein großer Zaubertrick auf der Show der Weltbühne. Hat Gott uns alle ausgetrickst. Es war gar kein richtiger Körper, weil Gott ist doch Geist. Nein, es wurde diskutiert, es wurde gestritten, es wurden Schriften, die haben wir heute teilweise noch. Er war Mensch, so richtig. Ja, wir haben hier Babys, ihr seht die. Dieser Mensch mit diesen Speckfalten, mit dieser Haut, die keiner mehr, oh, wir wünschen uns doch alle wieder diese schöne, weiche Haut, aber die keiner mehr jemals wieder haben wird. Nur am Anfang, dieser Geruch, den nur ein Baby hat. Mit dem Geschrei. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin Christ, aber Jesus hat nie geschrien, weil das wäre ja Sünde. Wirklich? Ein Bedürfnis nach Essen ist keine Sünde. Ein Baby schreit, wenn es Hunger hat, ist keine Sünde. Ich glaube, er hat geschrien. Und er wurde wirklich ein Mensch, im wahrsten Sinn des Wortes, wie du und ich. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Gott Mensch wird, was für eine Würdigung ist das für das Menschsein und für Körperlichkeit. Also wir haben ja Probleme mit Maria, na, als Evangelische und so und Protestanten, aber wir können ja auch einfach dankbar sein, dass sie war nicht nur irgendwie ein Gefäß, wo Gott so rausgeploppt ist, sondern sie war wirklich die leibliche Mutter von Gottes Sohn. Das ist schon abgefahren, oder? Und er hatte ihre Gene, ihre DNA, wurde von ihr geboren, ist in ihr sich entwickelt, gewachsen. Und dann sehen wir das Leben von Jesus, wie er das alles kennt. Ich habe Durst in den letzten Momenten seines Lebens. Ja, so sagt er, ich habe Durst am Kreuz. Oder wie er müde wird. Wie er müde wird und Rückzug braucht, Ruhe braucht, Gespräch mit seinem Vater. Wie er andere Menschen auch braucht. Und der Apostel Paulus schreibt es dann in Kolosser 2, Vers 9, zusammengefasst nochmal. Denn in ihm, also in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, also das steht körperlich. Was ist das für eine Sicht auf Körperlichkeit, materielle Welt, Schöpfung, das sich auf der Zunge zergehen lassen. Was für ein Wunder. Und das glaubt ein Christ. Gott verachtet deine Begrenzung nicht, sondern wird Teil von ihr. Er geht selbst hinein, mitten da rein, was dich zu einem Menschen macht. Das nimmt er auch auf sich, das nimmt er an. Das wird er auch. Und deshalb ist müde sein, zum Beispiel erschöpft sein, keine Sünde. Einzuschlafen über Aufgaben, die ihr eigentlich machen solltet, weil ihr einfach kaputt seid, das ist keine Sünde. Weinen, weil etwas richtig wehtut, ist keine Sünde. Nicht zu funktionieren, weil ihr komplett überfordert seid mit körperlichen Gebrechen oder was auch immer. Das ist keine Sünde. Andere Menschen wirklich zu brauchen und komplett auf sie angewiesen sein, schwach sein, ist auch keine Sünde. Denn der Ewige selbst hat diese Dinge angenommen und ist ohne Sünde geblieben. Er hat das Menschsein vollendet, zur Erfüllung gebracht. Warum? Ja, wir brauchten das, wir brauchten Erlösung von Sünde, ist so. Die ist lebendig, die ist da, die ist real. Deshalb ist er am Kreuz gestorben, um uns davon zu befreien, uns mit Gott wieder zu vereinen. Aber da ist es nicht stehen geblieben, sondern um seine Schöpfung zu erlösen, um seine Schöpfung wiederherzustellen. Als der Johannes der Täufer fragt über seine Jünger, lässt er Jesus fragen, bist du wirklich der Christus? Bist du der, auf den wir warten? Was antwortet Jesus nochmal? Ihr werdet für immer Seelenfrieden haben, merkt es nicht, wie eure Seele ruhig wird. Nee, er sagt, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Sehr materiell, oder? Sehr konkret, sehr körperlich. Es werden Menschen aufgerichtet und auch körperlich wiederhergestellt. Gebrochene Körper, gebrochene Existenzen. Und schließlich das größte Argument, wie wichtig unsere Körperlichkeit, unser Menschsein ist, es wird noch mehr gewürdigt, indem Jesus vom Tod wieder aufsteht. Im neuen Körper. Wie er die Schöpfung, also er gibt uns mit seiner Auferstehung beginnt das, dass es sichtbar wird, diese Schöpfung ist nicht verloren, sondern sie wird neu. Und es zeigt uns auch, dass Gott eben nicht sagt, oh, das reicht mir jetzt mit euch, ich mache hier alles platt. Also so wie bei Noah, ne? Es ist so kaputt, ich zerstöre alles. Ich frage mich, wie kann er das durchziehen, wenn er sich diese Welt anguckt? Aber er macht es. Er macht nicht alles platt, er zerstört nicht alles, sondern er ist reingegangen, um es zu heilen. In die Grenzen, nicht damit wir Übermenschen werden, sondern voll und ganz Menschen. Erlöste Schöpfung, so wie es immer gedacht war. Gott will dein Menschsein nicht auslöschen. Du bist jetzt kein Mensch mehr, bist kein Geschöpf mehr, du bist jetzt ein übergeistliches Wesen, sondern er will es zur Entfaltung bringen und zur vollen Geltung bringen. Und deshalb besiegt er die Sünde am Kreuz. Er operiert das Böse raus, auch wenn das da immer wieder raus will, ne? Es kann ja immer wieder zu ihm, aber er holt es da raus, aber nicht, indem er deine Bedürftigkeit und deine Endlichkeit und deine Begrenztheit damit auslöscht oder zerstört oder dein Menschsein, deine Körperlichkeit. Also, ich versuche es nochmal anders zu sagen. Vielleicht hast du ja immer gedacht, um so richtig zu sein in Gottes Augen, müsste ich noch so sein. Müsste ich noch mehr schaffen oder mehr sein wie diese Person oder mehr ja, ihm dienen oder irgendwas mehr. Ja? Mehr davon zeigen und mehr in seinem Reich tun. Und es kann ja auch an manchen Punkten manchmal sein, dass Gott uns so schubst und sagt, ey, du kannst auch mehr. Aber ich glaube, sehr oft kommt es auch aus dem falschen Denken. Weil vielleicht musst du ja gar nicht so werden wie der oder die oder jene Vorstellung, die da in deinem Kopf ist, wo auch immer die herkommt, sondern vielleicht darfst du ja auch gerade einfach annehmen und lernen sagen, ich darf genau der Mensch sein, wie Gott mich gedacht hat, wie er mich geschaffen hat, wie er mich begrenzt hat, auch mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Geschichte, mit allem drum und dran. Und das ist Freiheit, das annehmen zu dürfen. Mit deinem Körper, darin Erlösung zu erleben. Nicht immer das mehr, 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 push noch ein bisschen weiter, höher, schneller, weiter. Sondern sagen, ja, das ist gut, wie Gott sich das gedacht hat. Und was folgt daraus? Du lebst freier und eben in dieser Sicherheit. Du bist Gottes geliebte Schöpfung. Das ist der vierte Gedanke. Du bist Gottes geliebte Schöpfung. Okay, hast du bestimmt schon mal gehört? Oder der ein oder andere von euch so, ja, ich weiß, ich bin geliebt. Und die Frage ist, macht das noch was mit dir? Dass er dich so liebt. Dass er dich genau so ausgedacht hat. Dass er dich so wollte, dass er einen Plan mit dir hat. Dass er seine Genialität und Ideen in dich hineingelegt hat. Ja, Jesus ist für mich gestorben, ich weiß das und er liebt mich, meine Schuld ist mir vergeben. Ja. Anders gefragt, wenn das vielleicht bei dir auch so ist, dass das manchmal ein bisschen abkühlt, glaubst du, dass Gott dich mag? Dass er dich richtig gut leiden kann? Dass er dich richtig gern hat? Dass er dich richtig gern bei sich haben möchte? Weil, guck mal, er hat doch sich mit dir was gedacht. Mit deinen Grenzen, mit deiner Geschichte, mit deiner Persönlichkeit, mit dem, wer du bist, mit deinem Körper, mit deiner Seele, wer du bist. Und Glaubst du ihm das? Dass er das für eine richtig gute Idee hält, dich? Und sich freut und nicht denkt, ach, der schon wieder, die schon wieder. Kriegt's nicht geregelt. Kriegt's nicht gebacken. Schon wieder so ein Tag mit nur Fehlern und das nicht. Und glaubt ihr, so ist er? Das ist nicht Gott. Das ist nicht was. Er hat keinen Fehler gemacht, dich zu schaffen, dich zu erdenken. Was sagt er am Ende des sechsten Tages? Er sah, dass es gut war, dass es sehr gut war, dass es ihm gelungen ist. Und auch König David sagt das, auch nachdem alles zerbrochen ist und die Sünde in die Welt kam und all das, Psalm 139, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Du bist ein Wunder. Okay, was macht es mit dir, wenn du das hörst, wenn du das... Also die Schöpfung ist nicht ausgelöscht mit dem, dass Jesus gekommen ist, mit deiner Erlösung. Denkst du, er liebt dich weniger, weil du Erlösung brauchst? Das weiß er doch. Es macht seine Liebe nur größer. Aber die war ja schon da, als du einfach nur sein Geschöpf warst. Weil er dich, also es gehört zusammen. Ihr seht, er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser, aber seine Liebe wird doch nur noch mehr angefacht. Okay. Und was macht das? Ich glaube, es kann was Wunderschönes in uns bewirken, wonach sich die Welt sehnt. Und das ist Demut. Echte Demut. Nicht gespielte Demut. Nicht so dieses, oh, ich bin so schlecht und ich kann ja gar nichts und ich bin der schlimmste Mensch und ich bin nicht wichtig und ich bin ein Versager, das ist keine Demut. Das ist ja Selbstzermarterung, Selbstzerstörung, oder? Sondern Demut ist, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer ich nicht bin. Ich weiß, ich bin ein Geschöpf. Und ich weiß, ich bin nicht der Schöpfer. Ich weiß, ich bin unendlich geliebt. Aber ich weiß, ich habe noch so viel zu lernen. Ich brauche noch so viel Veränderung. Ich weiß, ich bin begabt. Aber ich weiß, ich habe auch ganz viele Gaben und Fähigkeiten nicht. Oder bin auf andere angewiesen. Ich bin wunderbar gemacht. Und ich bin absolut unverdient gerettet worden. Aus Gnade. Da ist so viel Freiheit. Und ich glaube, das ist etwas wirklich, was wir so dringend brauchen in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unserer Welt, in unserer Nachbarschaft, in dieser Stadt. Du musst nicht alles, du kannst nicht alles, du sollst nicht alles, das ist gut. Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist und wer du nicht bist, was du bist, was du nicht bist. Du darfst Mensch sein, so wie Gott sich das gedacht hat. Und Gott löscht es eben nicht aus, indem er Jesus schickt, sondern bringt es zur vollen Geltung. Bringt es zur vollen Geltung, dass du, was er sich mit dir gedacht hat. Und wie wäre es, wenn du dann abends im Bett liegst und wenn dir diese Gedanken kommen, oh, das hat heute nicht geklappt und das liegen geblieben und schon wieder so ein Tag mit zu... Oh. Wie wäre es, wenn du merkst, dieses Gefühl von Selbstanklage kommt hoch oder auch Scham und du wirst so klein. Ja? Wie wäre es, wenn du das nicht einfach passieren lässt? Wenn du nicht einfach das über dich ergehen lässt und dann in so einem ganz schlechten Gefühl versuchst irgendwie und du schläfst dann irgendwie vor Erschöpfung ein, sondern wenn du sagst, wo kommt das eigentlich her, dieses Denken? Wo kommt es eigentlich her, dieses Gefühl? Kann es vielleicht eigentlich sein, dass ich vergessen habe, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, ein geliebter Mensch Gottes. Und vielleicht entstehen dann andere Gedanken und Gefühle. Das würde ich mir wünschen für uns, für mich, für dich, für euch. Und das voll zu umarmen. Es ist gut, ein Geschöpf zu sein. Es ist gut, diese Grenzen zu haben. Es ist befreiend. Und ja, ich glaube, es macht uns wirklich zu Menschen, die heilsam sein können in Beziehungen, in Begegnen, in einer Gemeinschaft, die wir auch hier sind. Dafür möchte ich nochmal beten. Ja, Gott, du bist der Schöpfer aller Dinge und du bist der Herr über diese Welt und du hast gesagt, es werde und es wurde, es werde Licht und es war Licht und es ist nicht einfach so, dass wir hier sind, sondern du hast dir was gedacht mit jedem hier. Das ist dein Ebenbild. Und das ist unsere größte Würde. Dass wir von dir gewollt sind. Und du bist noch weitergegangen. Du hast uns nicht wegrennen lassen, wie störrische Kinder, die von dir nichts mehr wollten, sondern du bist uns hinterhergerannt. Hättest du nicht tun müssen, aber du bist so voller Liebe, dass du es getan hast. Nicht um, damit unsere Persönlichkeit, unser Menschsein zur Geschöpflichkeit weggewischt wird, sondern damit sie heil wird und erlöst wird. Und ich bete, dass du zu uns neue Freude daran gibst. Auch an dem, was das eben heißt, dann auch zu sehen, okay, und hier habe ich eine Grenze. Und hier darf ich das annehmen. Dass ich nicht alles sein und kann und denken und verstehen muss. Und gib uns darin eine Freiheit. Und gib uns diese echte Demut zu verstehen, zu sehen, wer wir sind, wer wir nicht sind. Amen.